Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Hallo ihr lieben Zuhörer, heute geht es im neuen Podcast um eine spannende Thematik, in der sich Soziologie bzw. Sozialwissenschaft, also die Lehre von Kollektiven und Gesellschaften, also mehr von Gruppen, aber auch nicht nur, mit der Medizin kombiniert. Und zwar geht es dabei, also vor allem da, wo sich die beiden Wissenschaftsgebiete überschneiden, darum, wie werden Erfahrungen vererbt, also individuelle Erfahrungen von Generation, aber auch überspringend zur nächsten oder übernächsten Generation. Und wie werden möglicherweise sogar solche Erfahrungen in einem Kollektiv vererbt? Und wie kann man das miteinander kombinieren? Ich habe da heute einen ganz spannenden Interviewgast, eine Sozialwissenschaftlerin aus Österreich, die aber auch sehr viel in Deutschland geforscht hat und die auf diesem Gebiet eine große Spezialistin ist. Aus der medizinischen Seite geht es dabei um das Thema der Epigenetik. Die Epigenetik möchte ich am Ende des Podcasts, also am Ende des Interviews und der Hacks, die dann noch angegeben werden aus einer Keynote von Maria Greunig, das ist die Interviewpartnerin. Und danach werde ich die Epigenetik etwas medizinisch anpacken. Ich werde aber zum Thema Epigenetik, Epigenetik und Impfung, Epigenetik, Impfung und Corona-Impfungen auch noch einen eigenen Podcast erstellen, eine eigene Podcast-Folge. Aber heute wird zumindest der medizinische Aspekt nicht ganz so kurz kommen, sondern am Ende noch mal vertieft werden. Bleibt also bis zum Ende dran. Und auch die nächste Folge in 2 Wochen wird sehr spannend werden. Das wird ein Sonderformat sein, das nur 1, 2, 3 Mal im Jahr auftauchen wird. Das wird richtig spannend und freut euch drauf, wenn ich das am Ende dieses Podcasts, seid also geduldig bis zum Schluss, ankündigen werde.
Begrüßt mit mir Maria Greunig, eine Sozialwissenschaftlerin. Dr. Phil Maria Greunig ist Erziehungs-, Sozial- und Bildungswissenschaftlerin, Autorin, Trainerin, Keynote-Speakerin und Performance-Künstlerin. Als interdisziplinäre Expertin und Impulsgeberin verbindet sie wissenschaftliche Tiefe mit transformierender Praxis und künstlerischem Ausdruck. Mit einem besonderen Fokus auf Gesundheit, Bildung, Persönlichkeitstransformation und kollektives Bewusstsein. Sie bringt umfangreiche Forschungs-, Lehr- und Projekterfahrungen aus renommierten Institutionen wie der Universität Klagenfurt und der Universität Hildesheim mit. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen die Lebensverlaufs-, Netzwerk-, Biografie-, Bildungs- und Teilhabeforschung. Zentrale Themen sind die Kinder- und Jugendhilfe, Gewaltprävention sowie die gesellschaftliche Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt. Als zertifizierte Psychodramaleiterin, psychosoziale Beraterin, ausgebildete Psychogenealogin und autorisierte Bergwanderführerin gestaltet sie Räume für persönliche und kollektive Entwicklung. Von Bootcamp-Programmen mit Fokus auf Bildung, Beratung und Gruppentraining bis hin zu Bergtouren mit Tiefenwirkung. Sie ist Gründungsmitglied von verschiedenen Chaptern in der Sozialwissenschaftsforschung und engagiert sich für internationale Kooperation in Forschung, Praxisentwicklung und Politikgestaltung, insbesondere in den Bereichen Frauenförderung, Kinder- und Jugendhilfe sowie Senioren- und Behindertenarbeit. Ihr Herz schlägt für gelebte Würde, Bildungsinnovation und kollektive Heilung durch Transformation. Sei begrüßt, Maria Greunig, Sozialwissenschaftlerin.
Ja, Maria, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja gerade schon... Oh, Prost. Ich habe dich ja gerade schon anmoderiert und mal gucken, was das spannende Thema heute so alles bereithält. Maria, fangen wir mal so ein bisschen an über... Thema ist ja Gesundheit, Tat auf Gesundheit. Nicht Täter, sondern eben, was passiert so in der Gesundheit? Und Soziologie ist ja auf den ersten Blick erstmal kein Gesundheitsthema, was aber definitiv auch schon von der WHO ja gar nicht so stimmt. Vielleicht kannst du deine Verbindung zwischen Soziologie, Sozialwissenschaften und Gesundheit mal so ein bisschen skizzieren. Dann quatsch mal einfach ein bisschen.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, von meiner Profession her bin ich, also wenn man es ganz ausspricht, Erziehungs-, Sozial- und Bildungswissenschaftlerin. Und ich bin nicht einschlägig Soziologin, sondern eher Erziehungswissenschaftlerin, Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin. Und ich habe aber auch Zusatzqualifikationen. Also ich habe in Österreich das psychotherapeutische Propädeutikum gemacht und ich bin auch Psychodramaleiterin und auch zertifizierte Praktikerin in transgenerationaler Therapie. Und das heißt eigentlich, dass da, wo ich mich so bewege, das ist ja im Grunde, das ist schon Erziehungs- und Bildungswissenschaft, aber auch mit dem Schwerpunkt in sozialer Arbeit. Und in der sozialen Arbeit ist es halt schon auch so, dass wir von der gesundheitsbezogenen sozialen Arbeit sprechen, weil Gesundheit einfach eine Kerndimension des menschlichen Lebens ja auch ausmacht, so. Und ohne Gesundheit funktioniert ja im Grunde nichts. Und da ist ja schon mal interessant, das haben wir eh auch geredet, diese Definitionen. Also was Gesundheit denn eigentlich ist. Und da glaube ich, haben wir ja auch gesprochen, geht es ja vielleicht auch eher um so einen Begriff von Wohlbefinden. Also wie gelingt es denn uns Menschen so jetzt im Kontext dieser ganzen Krisen, die so global passieren, aber vielleicht auch in unseren Umfeldern, wie gelingt es uns da, das Wohlbefinden aufrechtzuerhalten? Und das ist natürlich ein großes Thema, dass wir jetzt nicht ich weiß nicht, wie lange werden wir sprechen, eine Stunde, in einer Stunde, da jetzt gänzlich war. Gänzlich behandeln können. Aber ich glaube, wir können heute mal einen Fokus legen, und das haben wir ja vor, und zwar auf die so ein bisschen kontrovers diskutierten Themen und vielleicht auch empirisch noch nicht ganz so gut untersuchten Themen zum Kontext Epigenetik, Kollektivbewusstsein, transgenerationale Vererbung oder man sagt ja eher transgenerationale Transmission, weil das ist ja schon der erste Hack hier. Also kann man das überhaupt transgenerationale Vererbung nennen? Weil so aus einer medizinischen Perspektive würde man ja sagen, das funktioniert ja so nicht. Also wenn so Traumatisierungsprozesse und Folgen ja über Generationen noch nachwirken.
Lass mich mal kurz dazwischen. Also erstmal haben wir uns ja kennengelernt beim Mittagessen quasi irgendwann mal und haben dann mittags so einen Lunch-Talk haben wir dann eigentlich gehabt, mehr oder weniger Kennenlernstalk und sind dann eben genau zu diesen Themen auch gekommen. Ich mehr aus der, oder ich habe eben meinen Beitrag geleistet mit diesen epigenetischen Geschichten, Vererbung und du eben, was du gerade sagtest. Und dann haben wir hinterher gesagt, Mensch, hätten wir doch diese, ich weiß nicht, wie lange es war, halbe Stunde, Stunde, dreiviertel Stunde, gefühlt fast eine Stunde, aufgenommen, hätten wir den Podcast oder den Interviewbeitrag uns heute sparen können, dann wäre er fertig gewesen.
Genau.
Und deshalb finde ich so Lunch-Talks eigentlich ganz gut. Mein Aufhänger ist ja, und das wird oft vergessen, glaube ich, tatsächlich, wenn die WHO sagt, also das ist eh schwierig, komplettes Wohlbefinden oder Wohlempfinden, aber körperlich und Geist und sozial. Körperlich und Geist, ich sage mal, körperlich ist allen klar, also die Körperfunktion. Geist ist bei vielen schon eher wieder schwierig oder schwieriger. Und sozial ist, glaube ich, für viele so ein Black Hole, sowas wie die wenigsten Menschen, da muss ich mich mit einbeziehen, immer überlesen habe, wobei mir der Gesundheitsbegriff der WHO oder anderer Organisationen eigentlich ein Begriff ist. Und deswegen ist das so spannend, da drauf zu kommen. Und wie ich auf dieses Thema komme, ich darauf gekommen bin, dich jetzt nochmal zu kontaktieren und gerade jetzt diesen Podcast mit dir zu machen. Wir hatten ja eh schon mal Kontakt gehabt, aber ich habe vor, ach, frag mich nicht, 3 Wochen, ich gucke immer so gerne so Krimis, im streame ich dann halt rum und dann war ein Krimi Nord-Nord-Mord, das ist eine Mordserie, die spielt auf Sylt und da ging es tatsächlich um Traumatransmission. Und zwar eine Angsterfahrung eines Kindes, der dann auch zum Täter wurde, der Angsterfahrungen von seinem Großvater vererbt bekommen hat, den er gar nicht kannte. Also Lautstärke, Trauma letztendlich. Und da sind wir gleich im Thema drin. Ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, Traumatransmission habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Quatsch? Und dann kam ich aber gleich drauf mit Vererbung, wenn denn dann wo vererbt? Und dann kam gleich bei den Recherchen, Google habe ich gleich gefragt, deckt Epigenetik und überhaupt epigenetische Vererbung mit Trauma. Und Trauma ist ja gerade wieder in der geistigen Gesundheit, aber auch in der körperlichen letztendlich ja auch, in der kompletten Gesundheit, ja ein großes Thema. Und ich glaube, da bist du ja auch relativ tief mit drin in dem Thema. Vielleicht können wir mit Trauma, also Traumafolgen, Vererbung vielleicht danach, aber mit Traumafolgen mal so anfangen. Du hast ja auch angedeutet in deinem ja, in deinen Stories von gestern, dass du da unterwegs warst bei der Wanderung und dann irgendwelche Traumaerfahrungen, überhaupt Erfahrungen verarbeitet worden sind und dass das natürlich in jedem Fall einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ich berichte es immer so Trauma und so dieses Umfeld mal als erstes.
Ja, das also können wir gleich, steigen wir mal bei Trauma ein, weil ich glaube, Trauma ist so ein Grundthema auch, also sowohl aus der medizinischen Perspektive als auch aus der sozialwissenschaftlichen, wenn wir über diese transgenerationale Transmission sprechen. Und wichtig ist aus meiner Perspektive, dass wir auch differenzieren, dass es individualbiografische Traumatisierungen gibt und aber auch sowas wie kollektive Traumatisierungen. Also das heißt, wenn wirklich also wenn diese Traumaprozessionen folgen, wirklich Gruppen von Menschen oder Massen betreffen, dann sind es halt eher kollektive Phänomene. Und wenn es halt irgendwie individuelle Traumatisierungen sind, was aber auch wieder schwierig ist, weil wo trennt man das wirklich? Weil ich frage mich zum Beispiel, ist eine Vergewaltigung einer Frau, ist es ein individuelles Phänomen? Oder gibt es da nicht vielleicht auch schon ganz viele soziale Kontexte, strukturelle Kontexte, systemische Kontexte, die da einen Impact drauf haben? Da kommen wir aber später hin, deswegen, wir bleiben nochmal bei Trauma. Trauma ist ja einfach so, der Traumabegriff definiert ja eigentlich nur das, was passiert, wenn Menschen massive Gewalt erfahren. Also Trauma folgen, Traumatisierungsprozesse und Traumatisierungsfolgen sind im Grunde immer die Reaktion auf Gewalterfahrungen. Und es kann Naturgewalt sein. Es kann zum Beispiel dieser Tsunami, das ist eine Naturgewalt. Die hat einfach auch bei den Menschen Traumatisierungsprozesse und Folgen hinterlassen. Traumatisierungsprozesse und Folgen sind natürlich auch Kriege, Genozid und so weiter und so fort. Da passieren auf kollektiven und individuellen Ebenen Traumatisierungsprozesse und Folgen. Also immer, wenn Gewalt auf Menschen einwirkt. Aber das Interessante ist auch, was wir mittlerweile aus der Psychotraumatologie wissen, ist, dass es so wichtig ist, dass die Menschen, die solche Gewalt erfahren, nicht alleine bleiben. Also wenn das sozial aufgefangen wird, sind diese Stressbelastungen geringer. Und das heißt, eine wichtige Intervention bei Trauma ist schon einmal wir sagen so in der Wissenschaft, relationalen Übergänge zu gestalten. Und da ist halt so die Frage, wie gelingt uns das also institutionell auch, wenn wirklich große Katastrophen oder Tragödien passieren? Und gestern auf dieser Bergwanderung war es echt was tatsächlich interessant. Ich bin da so gewandert und dann ist da so ein Auto entlang diese Bergstraße entlang gefahren und der hat mich dann halt so gefragt, ob ich mitfahren will, ein Stückchen, weil es ja noch weit rauf ist und ich war noch relativ weit unten so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich halt mit. Und dann hat er mir halt so erzählt, was da in den letzten Jahrzehnten so alles passiert ist an Tragödien, so bei dieser Bergbahn und also da sind wirklich Tragödien passiert, weil da ist zum Beispiel ein Betriebsleiter ist aufgrund eines Unfalles, ist der gestorben. Also das war wirklich, also da haben sie gerade das Seil nachgespannt in der Bergbahn und dann ist der Betriebsleiter mit einem Kollegen unten gestanden und die haben halt irgendwas gemacht und dann ist aus Versehen, also sie haben wirklich alles gut abgesichert, weil da ist ja auch das Militär und so weiter dahinter. Ist da halt irgendwas passiert und dann ist so ein tonnenschwerer Klotz irgendwie runtergefallen und hat irgendwie das Seil ausgeartet und diesen Mann, der Betriebsleiter war, den hat es dann wirklich, es ist wirklich grausig, das ist jetzt nicht so nett, aber den hat es dann wirklich so zerstückelt und die andere Person, die daneben gestanden ist, der ist nichts passiert und die Person hat überlebt. Und natürlich ist es einerseits eine krasse Tragödie für die Familie des Mannes, der gestorben ist, aber natürlich auch für den, der dabei war und überlebt hat. Und in der Psychotraumatologie gibt es zum Beispiel so ein Konzept der Überlebensschuld, also dass das auch für die KZ-Häftlinge ganz schlimm war, wenn sie dann doch überlebt haben und dass die danach dann einfach auch mit dieser Überlebensschuld zu kämpfen hatten. Dieses Konzept ist teilweise auch kontrovers diskutiert und vielleicht auch gar nicht immer empirisch fundiert, aber es gibt dieses Wissen, dieser Überlebensschuld. Und was da tatsächlich bei diesem Unfall, bei dieser Bergbahn passiert ist, ist, dass der Mann, der überlebt hat, der ist dann tatsächlich auch, der hat sich dann tatsächlich auch also ein paar Jahre danach hat er sich dann auch suizidiert, weil er es nicht geschafft hat, also mit dem zu überleben, was der da gesehen hat. Und der war aber auch begleitet, also therapeutisch begleitet und so weiter und so fort. Und das heißt einfach, es gibt manchmal vielleicht auch wirklich Erfahrungen, die so massiv sind, dass da halt wirklich so krasse Tragödien einen Einfluss auf uns Menschen haben. Und das müssen wir halt auch sehen. Und das ist eine Sache der Tragödien. Ja, bitte, du willst was dazu sagen. Moment, also.
Zwischendirekt so als Take-Home-Message so in der Richtung, wenn man jetzt ein Trauma erfährt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vor 2 Wochen einen Autounfall gehabt, nichts passiert, deswegen ist das Trauma relativ gering, außer dass der materielle Schock vielleicht ein bisschen größer war, aber keinen mitgenommen oder sonst irgendwas. Angenommen, man ist im Trauma. Und was ist für dich so der Tipp? Was macht man nach der Erkenntnis, dass dann Trauma war? Aber das kriegt man, glaube ich, relativ schnell mit. Als erstes, zweites, drittens, drittens, damit die Folgen vielleicht nicht so gravierend sind, wie sie sein könnten, wenn man nicht betreut und alleine ist oder es gar nicht merkt, dass man ein schwerwiegendes Trauma mit sich rumschleppt.
Genau, Autounfall ist zum Beispiel auch, ist ein Schocktrauma. Also es gibt auch so eine Klassifizierung der unterschiedlichen Traumaarten, die dann auch, also da gibt es wirklich Klassifizierungstabellen, wo das alles nochmal ganz stark differenziert ist. Und das wird dann auch eingeteilt in Typ 1, Typ 2 Trauma und so weiter. Aber jetzt für den konkreten Fall eines Autounfalls ist es halt so, du musst halt sehen, der Körper hat jetzt eine Stresserfahrung gemacht. Und natürlich, als erstes musst du es mal medizinisch abklären, ob da wirklich noch an alle Körperteile alles super passt und so. Und dann aber, wenn es wirklich um diese seelische Dimension von Trauma geht, da gibt es halt dann so Empfehlungen, Traumatherapie zu machen. Und das heißt, also was halt aktuell so wirklich evidenzbasiert, State of the Art ist zum Beispiel sowas wie EMDR, das ist sehr wirksam, auch bei Unfällen. Also, dass man dazu Traumatherapeuten, so eine Traumatherapeutin geht und mit ihr abspricht. Also vielleicht braucht es auch mehrere Sitzungen, auf jeden Fall da mal so EMDR machen. Ich glaube, Schematherapie ist halt eher so für Entwicklungstraumata, also wirklich da, wo es halt um zwischenmenschliche Erfahrungen geht. Und aber so beim Unfall würde ich als erstes mal sagen, wenn du da noch was, wenn du Nachwirkungen hast, große Angst hast, dann auf jeden Fall EMDR. Und in der Regel ist es dann so, dass man immer so zu Traumatherapeuten geht und sagt halt, ich habe einen Unfall gehabt. Aber was dann interessant ist, so ein Unfall kann auch ein Auslöser dafür sein, dass da plötzlich ganz andere Themen hochkommen, von denen man nicht weiß, dass es die überhaupt gibt. Und hier sind wir schon bei diesem sogenannten Kollektivbewusstsein oder bei dem Bewusstseinsspektrum.
Dazwischen. Also in Deutschland ist es ja relativ schwer, Therapeuten zu kriegen. Also vor allem die Psychotherapeuten sind schwierig zu bekommen, wenn man mal so von diesen Erstinterventionen von 5 Sitzungen absieht, aber selbst die kriegt man kaum. Hast du denn, vielleicht auch, das ist eine österreichische App sogar, gibt es irgendwelche Apps oder irgendwelche Notfalltelefone, wo man zumindest mal sagt, ich bin jetzt hier völlig fertig von diesem Unfall, den ich hatte. Körperlich kriege ich alles in den Griff, das sagen die Ärzte, aber irgendwie fühle ich mich einfach. Ja, immer matschig von der Birne und irgendwas stimmt da nicht. Da ist ja sicherlich auch der Zeitpunkt des Einschreitens auch wichtig, dass es möglichst schnell passiert. Und da sehe ich eben gerade hier in unserem Gesundheitssystem große ja, Hindernisse, da schnell an die richtigen Leute zu geraten oder zumindest überbrückend, bis die dann da sind, irgendwie Hilfe zu bekommen. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man da macht? Gibt es eine App oder kann man da irgendwie, also für jemanden, der, sagen wir mal, aus dem Unfall kommt, egal jetzt wo, beim Skifahren, beim Autofahren, beim Bergwandern abgerutscht irgendwas und sagt hier, ich habe körperlich, das ist zwar schlimm, aber ich merke, dass ich auch vom Geist, ne, von der Seele, von dem Bereich her Hilfe brauche. Hast du da irgendwas? Kann ich auch verlinken unten in den Shownotes natürlich. Das wäre ganz schön. Oder habt ihr da auch Schwierigkeiten in Österreich?
Also ich kann das jetzt gar nicht so beantworten, so ad hoc, weil ich glaube, das kommt, also es kommt drauf an. Also es gibt ja sehr viel, es gibt schon eine ausgebaute Landschaft an Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen. Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen haben aber, also kommt drauf an, ob die dann halt wirklich diese Zusatzqualifikationen zu Traumatherapie, EMDR und so weiter haben. Das muss man dann auch immer nachfragen. Aber ich wäre jetzt so als erstes auf die Idee gekommen, so zu sagen, es gibt ja sicher so Kriseninterventionsstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in den UKHs, also in den Unfallkrankenhäusern oder auch in den Krankenanstalten, dass das da schon auch Kriseninterventionszentren gibt und dass man da einfach mal nachfragt. Und ansonsten, natürlich, also das habe ich, also es ist, also Psychotherapieplätze zu bekommen, ist nicht einfach, weil einfach, also das System auch sehr ausgelastet ist. Privat geht natürlich immer und da ist halt immer so die Frage, also am besten über Empfehlungen zu arbeiten, weil das Kollegium der Psychotherapeuten weiß in der Regel, wo die Kolleginnen spezialisiert sind oder so. Und wenn man da dann halt so Weiterempfehlungen hat, das läuft gut, aber ob es da jetzt tatsächlich eine übergreifende App gibt oder irgendwie so Das müsste ich, also müsste ich selber recherchieren, also müsste ich selber nochmal recherchieren.
Und das ist ja wichtig, ne? Zu sagen, Mensch, also die Erkenntnis ist das Erste, wo ich glaube, dass die Erkenntnis, dass da psychische Probleme sind, ja durchaus reift in der Gesellschaft, im sozialen Bewusstsein letztendlich. Und dann braucht man eben wirklich dann eine Anlaufstelle. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier in Deutschland gibt es jetzt nicht speziell für diese Themen, aber insgesamt für Psychotherapie-Themen, für die Leute, die nichts finden. Die haben so eine App über AOK und Barmer. Da gibt es eine App, keine Ahnung, wie die funktioniert oder wie gut die ist. Aber da kann man zumindest sich dann anmelden mit einem relativ schnellen QR-Code, den man so über die Kasse bekommt und kann dann so die ersten Hilfestellungen dann da eben bekommen. Das wird nicht immer reichen, aber ist zumindest besser als nichts. Ne? Und das Spannende jetzt ist ja daraus, aus dem Trauma, das ist jetzt ein Trauma, was ich selber erlebe, wo ich selber mit umgehe und wo ich das ich so oder so verarbeite. Und
Genau.
das zweite Thema ist ja das hatten wir damals ja in dem Gespräch auch sehr intensiv diskutiert, ist, kann ich tatsächlich dieses Trauma, was ich da habe, durch die oder die Bearbeitung, vielleicht auch eine nicht positive Bearbeitung, an weitere Generationen weitergeben? Oder anders kann ich jetzt Kriegserfahrung, wir kennen ja keinen Krieg zum Glück, beziehungsweise jetzt nicht in unserem Bereich, können wir denn möglicherweise Kriegserfahrungen aus der Großväterzeit, die Eltern, meine Eltern waren noch im Krieg als Kinder, aber auch als kleine Kinder, können wir die tatsächlich vererbt bekommen? Und da hattest du eben gesagt, das wird eher nicht so gehen und da kommt jetzt die Epigenetik mit rein und Traumatransmission. Also Traumatransmission ist ja letztendlich das Thema, wie kann Trauma weitergegeben werden direkt an die nächste Generation. Dann ist es ja vielleicht auch Erfahrung und Spinnenphobie. Die Mutter hat Angst vor den Spinnen, dann gibt es eben die Kinder weiter, weil die eben das sozusagen tradiert. Aber es gibt tatsächlich, und das ist nachgewiesen, Traumatransmissionen, die Generationen überschreiten, wo sich die eine Generation die andere gar nicht kennt. Also wie Großvater auf Enkel. Und da gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Nein, eigentlich gibt es zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist trotzdem, dass natürlich von Großvater auf Eltern auf Enkelkinder weitergegeben wird. Also sozusagen eine Weitergabe ohne Vererbung, sondern einfach nur als tradiert. Oder tatsächlich, und das wird immer mehr intensiviert, dass die Epigenetik, da kommen wir gleich zum Begriff auch noch, also die Epigenetik, die Vererbung nicht direkt in den Genen kodiert, sondern mit eher der Ablesung der Gene, dass die tatsächlich an weitere Generationen teilweise überschreitend auch, also überspringend, gibt es ja immer in der Genetik auch, dann weitergegeben werden. Das finde ich eben hochspannend. Und da haben wir ja auch das Thema diskutiert, das hatte ich so ein bisschen reingebracht, das war auch der Stand, den ich da wusste und der auch lange so war, dass die Epigenetik mehr von der mütterlichen Seite weitergegeben wird. Also, dass die Mütter die Epigenetik verbreiten, da dürfte es aber von väterlicherseits auch keine Traumatransmission geben, keine epigenetische. Aber inzwischen weiß man, dass auch väterlicherseits epigenetisch Informationen weitergegeben werden. Man weiß da noch nicht genau, wie das funktioniert. Das ist bei den Müttern durch die Eizellen, Reifung einfacher zu erklären, aber eben vermutmaßlich nicht hälftig, aber zumindest auch väterlicherseits. Und das ist ja hochspannend, da zu sagen, wir haben möglicherweise nicht nur gelernt, tradiert, sondern sogar vererbt im Erbgut kollektives Bewusstsein, auch Traumatransmissions Bewusstsein noch aus dem Zweiten Weltkrieg und davor. Das ist ja irre. Also da kommen wir ja auch ein bisschen so in deine und weiter zurück noch. Also bis zurück in Geschichten, die tradiert sind, in Märchen und Sagen und sowas. Das hast du mir ja ein bisschen geschrieben. Und da wird es natürlich ganz, ganz, ich würde nicht sagen skurril, aber umfassend und wahnsinnig, wenn man so sagt, was haben wir eigentlich alles in uns, was möglicherweise vererbt ist und andersrum. Wenn jetzt ich ein vererbtes Trauma habe, das vielleicht ich durch einen Autounfall merke, wie komme ich denn davon weg? Also wie kann ich Epigenetik möglicherweise für mich, aber auch für meine Nachfolgen verändern? Also das ist ein hochspannendes Thema. Vielleicht kannst du von deiner Seite aus da mal was zu sagen.
Ja, also ich glaube, es sind jetzt verschiedene Ebenen auch wieder angesprochen, aber vielleicht auch nochmal zum Begreifen, wo wir Trauma eigentlich, also wo wir Trauma aktualisieren. Und das ist einerseits der Körper, also unser Körper. Trauma ist ganz stark eine Körpererinnerung. Deswegen funktioniert es, also funktioniert, hat ist auch EMDR. evidenzbasiert, weil EMDR versucht ja wirklich auch mit dem Klopfen auch die, ich sage jetzt mal so, Schaltwellen im Gehirn zu trainieren. Oder auch die Schematherapie, weil da geht es auch ums Körperschema. Und da geht es zum Beispiel um so Fragen, was für Emotionen kommen denn da hoch? Das ist zum Beispiel, wie sich Trauma abbildet. Auch bei dem Unfall. Also was ist denn da? Also was hast du da für Körpererinnerung? Was hast du da für Emotionen? Und wie ordnest du das mit deinem Verstand ein? Also wie und was gibt es dir für Orientierung? Und das, was ich vorher gemeint habe, ist, dass ein Unfall manchmal sowas sein kann wie so ein Eisberg, den man schrammt. Und dann kommt auf einmal irgendwie ganz was anderes hoch, von dem man gar nicht gewusst hat, was da jetzt eigentlich kommt. Und das ist ja das, dieses Bewusstseinsspektrum und auch die Körpererinnerung. Und das, glaube ich, das, was wir ja in der Regel nicht machen oder was zum Beispiel auch die Kriegsgenerationen nicht gemacht haben, ist, dass die sich da angeschaut haben, ja, was ist denn eigentlich alles so passiert mit unserer Seele, mit unserem Körper, als unsere Großeltern und Urgroßeltern da in diesen Kriegen gekämpft oder gelebt haben. Und da ist es halt immer auch so, wir müssen auch immer von zwei Ebenen sprechen in der Psychotraumatologie. Es gibt ganz viele Ressourcen, was uns diese Menschen mitgegeben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass Trauma, also dass die Traumaerfahrungen immer nur was Negatives sind, sondern durch diese ganze Gewalt, durch dieses ganze unermesslich Schmerzhafte haben die Menschen auch ganz viele Ressourcen entwickelt und die haben sie uns auch mitgegeben. Aber es gibt halt auch ganz viele Belastungen. Und deswegen spricht man in der, wenn man dann so wirklich diese Traumatisierungsprozesse und Folgen sich anschaut, dann versucht man immer so ein bisschen zu pendeln, nicht nur das Belastende anzuschauen, sondern immer eher auf der Ressourcenseite zu bleiben, damit es halt auch gut geht. Und vielleicht, wir werden jetzt dann aber weggehen vom Kriegsthema und zu unseren Mythologien oder Geschichten eher. Weil die einfach.
EMDR haben wir jetzt mehrfach schon gehört. Ist das nicht dieses mit auch mit diesen Augen nachfolgen und so, diese schnelle Augen bewegen, wo man das irgendwie nutzt?
Genau, das ist das mit den Augenbewegungen und es gibt aber auch noch das mit dem Klopfen, also wo wirklich auch geklopft wird, also an gewissen Körperstellen. Ich bin keine EMDR-Praktikerin, deswegen darf ich da auch gar nicht so inhaltlich viel dazu sagen, aber das können halt wirklich ausgebildete EMDR-Therapeutinnen, das ist ein großer Schatz, den wir haben, Therapeuten und Therapeutinnen. Und wenn mal irgendwie so Akuttraumatisierung wie ein Unfall ist, dann würde ich auf jeden Fall mal so schauen, dass ich zu so einer Person irgendwie komme oder halt nachfragen, ob es sowas irgendwo gibt und über Kassen, über Krankenanstalten, über Allgemeinmediziner, dass man da irgendwie einen Zugang findet. Also das ist, glaube ich, was Wichtiges.
Das Spannende ist nämlich, dass das EMDR eins der ersten oder fast das einzige bislang evidenzbasierte und auch zugelassene Therapeutikum-Modul ist, was wirklich die, sag ich mal, medizinische zur psychologischen Seite schließt. Also diese Ausbilder, die das dann können, die haben wirklich ein Tool in der Hand, was einem, ja, ich will nicht sagen Medikament, aber was einem echten medizinischen Werkzeug entspricht. Und das gibt es gar nicht so viel in der Psychologie. Und das ist eigentlich spannend. Also wirklich nachgewiesen, die Wirkung, die man damit erzielt, mit diesen Bewegungen, Klopfen und was man so macht, dieses hier und alles, dass das im Prinzip wirklich auf den Körper, auf den Geist und die Kombination aus beiden wirklich direkten Einfluss hat. Und das ist auch richtig, richtig spannend. Ne? Vor allem auch für die, ja nicht nur für die, aber auch gerade für die, die sagen, ja, ach, der Psychokram, der ist doch Quatsch. Zu sagen, nein, das ist wirklich, hat eine Wirkung, die kann man messen, wie auch immer, EEG oder sonst wie, EKG. Und das ist nicht nur irgendwie spooky und Einbildung, sondern es klappt wirklich. Und da ist ja wieder ein Bogen, der ja auch ganz wichtig ist. Also nicht für jeden, aber für viele schon.
Genau, und es ist aber auch, also die Psychotherapie ist tatsächlich auch evidenzbasiert, weil das ist auch mittlerweile nachgewiesen, dass die Arbeit, die während psychotherapeutischen Prozessen passiert, also in so Gruppensettings und aber auch in Einzelsettings, dass die auch tatsächlich Gehirn, also ich weiß nicht genau, ob Gehirnstrukturen oder Gehirndynamik, also da gibt es auch Studien dazu, also müsste man auch nochmal mehr in dieses medizinisch-therapeutische Fachwissen rein. Aber es gibt Studien dazu, dass das auch hochwirksam ist. Und da passiert, also wenn man zum Beispiel so Psychotherapie-Ausbildungen, da läuft es ja so, da gibt es so Gruppenwochenende der Selbsterfahrung. Und da wird ja auch immer mit kollektiven Themen gearbeitet. Und das verändert tatsächlich auch, also diese Gruppenerfahrungen verändern ja auch bei den Personen in Ausbildung ganz viel. Und das ist auch, also aus meiner Perspektive ist das auch eine Traumaarbeit, die da gemacht wird, auf einer kollektiven Ebene. Und es ist ja, und interessant ist ja vielleicht auch, wenn wir uns so anschauen, wie sich so Psychotherapie entwickelt hat, also viele der Schulen, die wir heute haben, die haben ja auch Personen entwickelt, die aus, also die der jüdischen aus der jüdischen Abstammung so kommen. Also wenn ich so an Freud denke, an Moreno, an Viktor Frankl mit der Existenzanalyse und Logotherapie. Also das heißt, da kann man zum Beispiel schon auch sagen, also ich mag diese Opfer, ich sage eher Opfer, also wir müssen aber von Opfertäter sprechen. Also die Opfergeneration hat Psychotherapieschulen ganz stark begründet. Und was ich mich ja immer so frage, ist, was haben dann eigentlich die Tätergenerationen gemacht? Und es ist ja nicht nur, was wir mittlerweile auch aus der Forschung wissen, dass zum Beispiel, wenn wir beim Nationalsozialismus bleiben, da gibt es ja diese Studien zu dieser transgenerationalen Vererbung ganz stark. Also das heißt, dass die Personen, die diese Konzentrationslagererfahrung hatten, dass die das dann einfach auch weitergegeben haben, nicht nur an ihre Kinder, sondern auch an die Enkel, die aber nichts mehr mit dem zu tun hatten. Und die hatten tatsächlich noch die gleichen Körperschema oder auch also Emotionen, obwohl sie da gar nicht irgendwie involviert waren. Und da hat sich dann die Frage aufgestellt, na, wie geht denn das eigentlich? Und es gibt eine Person, die wirklich da interessante Arbeit macht, und das ist der Thomas Hübel. Und der hat, also das ist, finde ich, total innovativ in diesem Kontext, der hat tatsächlich begonnen in Deutschland und ich glaube auch an anderen Teilen der Welt, dass er wirklich versucht hat, Tätergenerationen mit Opfergenerationen in Gruppensettings zusammenzubringen und dort therapeutische Arbeit zu machen. Und das musst du dir mal vorstellen, wenn dann so Tätergenerationen und Opfergenerationen sich einander begegnen und was da dann im Körperschema passiert, emotional passiert, in diesem kollektiven Feld passiert. Das sind die krassesten Erfahrungen, die die Menschen dort machen. Und das sind sehr heilsame Räume. Und die Frage ist halt, also wir können das aus unterschiedlichen Ebenen erklären, was dort passiert. Aber die Frage ist halt, wie wir das vielleicht auch, müsste es das nicht noch mehr erforscht werden, was da auch passiert im Hinblick auf Transformation, weil ich Heilung nicht so gern verwende. Und wie kann es besser untersucht werden, auch wissenschaftlich, also sozialwissenschaftlich, aber auch vielleicht medizinisch? Und da, glaube ich, ist die Forschung einfach auch noch hinten nach. Und das müsste einfach auch breiter betrieben werden. Weil, wie gesagt, also dieses Gespräch, was ich da gestern am Berg geführt habe, also wir sind wirklich von den unterschiedlichsten, also das war eine Tragödie, die wir da besprochen haben. Aber es hat auch noch ganz viele andere Themen gegeben, die, wenn ich das so höre, ich ordne das ja sofort in bei mir läuft ja immer so ein forscherischer Geist auch mit. Und der kategorisiert und ordnet das dann alles auch schon. Und was halt schwer oder was ich manchmal glaube, was schwierig ist, wie können wir, also, oder was mein Zugang zu diesem Kollektivbewusstsein ist, ist das, wir müssen eigentlich die kollektive Amnesie überwinden und anfangen, über diese Sachen zu sprechen, die noch im Kollektiv wirken. Und deswegen haben wir uns heute halt ja eh entschieden, dass wir das mit den drei Geschichten auch machen. Also es gibt ja auch.
Wir wissen ja, dass Bewusstsein Unbewusstsein. Wir leben ja nur 5% des Lebens bewusst und 95% unbewusst. Gibt es denn ein Kollektivbewusstsein und ein Kollektivunbewusstsein, was ähnlich so verteilt ist?
Also ich beziehe mich da auf die wissenschaftlichen Perspektiven von Hilarion Betzold. Der kommt so aus der integrativen Therapie und der hat so zwei Modelle entwickelt. Ein Modell zum Bewusstseinsspektrum. Das heißt, es gibt ja nicht nur das Bewusstsein, wir sprechen ja auch von einem Vorbewusstsein, von einem Unterbewusstsein, von einem Unbewusstsein. Der hat wirklich dieses Bewusstsein, also eine Grafik zu einem Bewusstseinsspektrum gemacht, die er dann auch definiert hat. Das ist eine hochkomplexe Geschichte. Und das ist für mich eigentlich diese Mappe des Kollektivbewusstseins auf einer gewissen Ebene. Und dann gibt es noch ein zweites Modell. Wir müssen uns als Mensch, auch wenn wir jetzt so wie du bist als Mensch hier mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit dem, was du bist, ich auch, aber wir sind immer verhaftet in der Vergangenheit und wir sind auch immer verhaftet, wir richten uns immer auf irgendwie eine Zukunft auch aus, wenn wir in der Gegenwart da sind. Und wir sind in unterschiedliche Kontexte eingebettet. Das Kleinste ist wahrscheinlich irgendwie die Familie, dann die sozialen Kontexte und dann wird es halt immer größer. Dann vielleicht der Nationalstaat oder vielleicht auch das Bundesland und dann wird es halt immer größer. Und am Ende das immer so zu sehen, dass das alles zusammengehört und ja nur eigentlich theoretisch trennbar ist, das ist der erste Schritt, glaube ich. Und der zweite Schritt ist, die Frage habe ich mir ganz oft so gestellt oder die stelle ich auch immer so Studierenden. Ja, wo glauben Sie denn, wo dieses Unbewusste ist? Ist das jetzt bei auf der Decke da oben oder sitzt das, ist das jetzt am Boden da so? Und ich glaube, so wie ich zu, also meine These vom Unbewussten ist die, dass das Bewusstsein sich immer im Beziehungsraum aktualisiert. Also nicht nur, weil es kann, wir können es auch als Individuum aktualisieren, aber die stärkste Aktualisierung passiert eigentlich im Beziehungsraum. Und das ist, wenn wir in Interaktion miteinander gehen. Und wenn Gruppen in Interaktion miteinander gehen. Und das heißt auch, dass viele Bewegungen, die gerade so gesellschaftlich stattfinden, da aktualisiert sich ja auch ganz viel vom Bewusstseinsspektrum so.
Was mich ein bisschen interessiert ist, also ich bin ja in der Medizin eher Individualtherapeut, ne? Also auch wenn ich irgendwie vor Leuten rede, ist ja immer trotzdem eher der Einzelne angesprochen. Und bei Kollektivbewusstsein oder Individualbewusstsein interessiert mich jetzt nur der Gedanke, ist denn das Kollektivbewusstsein wie so ein Schwarmbewusstsein, ist das denn ähnlich sozusagen individualisiert wie ein Einzelner zu behandeln auch, also zu verändern auch? Oder ist das komplett anders? Oder ist es eine Mischung aus beiden. Weißt du, was ich meine? Also kann man ein Kollektivbewusstsein von einem Volk, Deutschland, deutsch sprechende Dachregion, sagen wir mal so schön, vielleicht haben wir ein Kollektivbewusstsein X und das ist letztendlich nur ein, wie ein Individualbewusstsein, nur eben von 100 Millionen Menschen, die zu einem zusammenkommen. Ist natürlich auch sehr inhomogen, das ist klar, aber kann man denn, sind die möglichen, also die möglichen Therapeutika gar nicht so unähnlich oder ist es komplett was anderes? Weißt du, was ich meine? Also kann ich das irgendwie nutzen oder sind das für mich zwei verschiedene Themen? Weil ja auch dann Vererbung individuell und möglicherweise ja auch die Vererbung Kollektivbewusstseins ja auch mit reinkommt, wo das natürlich epigenetisch geht, das ist ja wirklich nur von Mensch zu Mensch, einzeln auf die nächsten Nachfahren. Aber ich finde halt spannend zu sagen, wenn man als Volk, als Kollektivbewusstsein, wenn man die auch noch einteilt, funktioniert, kann man nicht sagen, das ist ein Schwarmintelligenz sagt man auch so gerne, ne? Und diese Schwarmgeschichte, die ist sozusagen auch als eins zu verändern, soweit man das eben will, und gar nicht zu sehr als Millionenmasse zu sehen. Hast du da irgendwelche Ideen zu oder ist das einfach komplett unterschiedlich?
Genau, also ich glaube, wenn wir beim Thema Gesundheit bleiben, ist es ja interessant zu schauen. Also da kann man ja auch auf so statistische Daten auch mal schauen. Es gibt ja auch so Untersuchungen, dass es in unterschiedlichen Regionen gewisse Krankheiten eher auftreten als in anderen. Und da ist halt so die Frage, welche Krankheiten sind das? Also ich denke zum Beispiel dran, dass es irgendwie, ich war mal da in einem Ort in der Steiermark, also ich glaube, Jogelland war das. Die haben da, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die viel Jod haben oder ob die wenig Jod haben im Wasser oder in der Erde so. Und das heißt, dass die Bevölkerung dort, die halt irgendwie diese Naturvoraussetzungen hat, hat halt irgendwie entweder einen Jodmangel oder einen Jodüberschuss. Und das heißt, dann ist es irgendwie, was haben die dann, Schilddrüsenprobleme oder so? Kropf und so. Und das kommt ja, also das kommt halt, weil es in der Region halt so ist. Und gewisse Krankheiten, da muss man dann halt wahrscheinlich schon das ganze Volk dort irgendwie oder das ganze Kollektiv dort irgendwie wahrscheinlich eher mit Jodtabletten oder was man da halt gibt, dann ausstatten. Und das ist mal so, ich glaube, da löst sich das ja auch irgendwie auf, dass man sagt, wir sind halt davon abhängig von unserer Umwelt irgendwie. Und die Erfahrungen, die wir machen, sind auch stark von unserer Umwelt abhängig. Und ich glaube auch, wenn wir so an Kriegserfahrungen denken, die waren ja auch nicht überall gleich. Also die waren ja in unterschiedlichen Regionen auch wieder ganz anders. Und das, da glaube ich, hat halt das Kollektiv, also das dort gelebt hat, hat natürlich kollektive Erfahrungen und aber es gibt natürlich auch individuellen Umgang damit. Wie man dann mit dem umgeht, zum Beispiel auch, und wie dieses Individuum auch eingebettet ist oder wie das Individuum medizinisch versorgt ist oder wie auch immer. Und was ich noch glaube, weil du gesagt hast, naja, es gibt ja dieses Schwarmbewusstsein, ich weiß nicht, ob nur weil es ein Kollektiv gibt, ob die immer dessen bewusst sind, was sie eigentlich tun. Also, wenn eine Masse von Menschen da ist, kann diese Masse von Menschen weniger Zugang zu diesem Kollektivbewusstsein haben, als einer, der vielleicht allein dasteht und der hat vielleicht doch eher. Und das ist ja für mich das Interessante. Also ich glaube halt, dass ich mein, also das Bewusstsein, das ich entwickelt habe, das habe ich ja, also ich glaube schon, dass ich ein gewisses Gespür und ein gewisses Wissen immer schon gehabt habe. Aber ich habe ja auch viel Forschung gemacht. Also das heißt, ich habe das ja trainiert. Also ich habe mir das ja im Hinblick auf die Sozialforschung massiv trainiert, um diese Verständnisse zu haben und nicht nur auf die Forschung, sondern auch, ich habe ja auch viele Ausbildungen gemacht. Und das, was bei mir vielleicht auch interessant ist, ich habe viele dieser Psychotherapie-Trainings im internationalen Kontext gemacht. Und dann bin ich dann mal zurückgekommen nach Österreich und dann habe ich da mal was gemacht und also das ist für mich gar nicht mehr gegangen, weil die noch so, weil die so beschränkt, diese Gruppe so beschränkt in ihrer Wahrnehmung teilweise war, weil also wenn man so ein Gruppentraining mit 30 Leuten aus unterschiedlichsten Ländern der Welt macht und da wirklich krasse Themen angeschaut werden, also so transgenerationale Themen, das hat für mich einfach eine ganz andere Ebene, es hat ganz andere Ebenen geöffnet dann auch so und das verändert ja mich auch und mein Blick auf die Welt dann ja auch, weißt du? Und mein Bewusstsein von Welt sozusagen. Wie wenn ich immer nur in einem engen Kreis bleibe der gleichen Gruppierung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das nennen wir halt dann so Ambiguitätstoleranz. Also ein Kollektiv kann massiv, ich sage jetzt mal so, diskriminierend sein. Und null Ambiguitätstoleranz entwickelt haben, weil es immer nur im gleichen Kreis war. Und der Einzelperson kann dann halt irgendwie vielleicht auch ganz viel Ambiguitätstoleranz entwickelt haben, weil sie halt so viele Sachen gesehen hat. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, was ich unter dem Begriff des Kollektivbewusstseins so verstehe. Und vielleicht auch eine Masse kann auch ganz oft so eine kollektive Amnesie haben. Und jetzt nicht deswegen, weil die Masse so schlecht ist oder weil die Menschen so schlecht sind. Aber ich glaube, manchmal ist es einfach wirklich auch ein Überlebenskampf. Weil ich glaube, die Menschen wollen, also das muss ja irgendwie weitergehen und Menschen wollen überleben. Und das, was in der Psychotraumatologie ja passiert ist, oder das ist so ein Erklärungsmuster auch, dass wir dann halt gewisse Erinnerungen wegspalten, weil die gerade so überfordern. Und weil wenn wir uns mit dem konfrontieren würden, dann könnte man ja nicht mehr so weitermachen. Also und Traumatherapie, also so wirklich transgenerationale Traumatherapie ist, oder sich diese Schattensysteme da auch anzuschauen, sind halt schon auch massiv erschöpfende und energieaufwendige Prozesse de facto. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Nachkriegsgeneration, die hat ja gar keine Zeit dafür gehabt, das zu machen. Die mussten da ja alles wieder aufbauen.
Ja, das Spannende dabei finde ich vor allem, dass es ja Generationen überspringen kann. Also das ist ja wirklich auch mehr und mehr einfach Fakt. Das macht es ja sozusagen noch undurchschaubarer. Wenn ich plötzlich Traumaerfahrungen meines Großvaters oder sogar Urgroßvaters oder Urgroßmutter erlebe, komme ich da gar nicht mit zurecht, außer ich weiß, ich habe es vielleicht doch gelernt von meinen Eltern, aber das weiß ich ja meistens auch nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht, überhaupt gar nicht von den Eltern weitergegeben worden, sondern wirklich vererbt worden, also wirklich im Erbgut mit drin. Und wie das auch, also ich bin ein ganz neues Forschungsgebiet und das kommt ja letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir uns getroffen und seitdem ist auch wieder viel passiert, auch in dieser väterlichen Vererbung. Aber noch eine andere Sache, du hast mir ein paar Sachen geschickt und das war mir natürlich ein Begriff, diese Geschichten, die du da, diese drei Geschichten, die du da so angedeutet hast, was mir aber eigentlich bis jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht klar ist, aber trotzdem ist es spannend, weil jeder kennt die Geschichten. Das ist vielleicht auch wieder so der Kreis zu einem Kollektivbewusstsein. Wie wir das oder wie du das in den Kontext so Gesundheit, Kollektivbewusstsein und Epigenetik reinbringst. Aber spannend finde ich es trotzdem. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen dazu kommen, dass wir das Thema ansprechen. Vielleicht wird es auch dann, oder vielleicht nur eins von den dreien dann genauer und die dreimal ansprechen. Und dann möchte ich natürlich noch gerne am Ende nachher dazu kommen, was du eigentlich neben deiner ursprünglichen Weitertätigkeit als Sozialwissenschaftlerin so jetzt noch weitermachst an Tätigkeiten wie Keynote-Speaking, wie Bergerfahrungen und ähnliche Geschichten. Das finde ich auch noch spannend, weil das ja so sozusagen aus deinem Leben und eben aus dem beiden beruflichen Leben wahrscheinlich erwachsen. Und das haben wir noch gar nicht besprochen heute. Aber diese Geschichten finde ich spannend, weil jeder kennt die oder die meisten kennen die. Und da den Bogen zu dem heutigen Thema zu finden, da bin ich selbst gespannt.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt schon gut machen, weil die Frage ist ja aus einer medizinisch-epigenetischen Perspektive ist es ja so, da geht es ja wirklich um dieses Faktenwissen. Also da geht es wirklich um die Suche nach diesen Wahrheiten. Und das ist so was Wichtiges, weil ich bin sehr für Evidenzbasierung und ich finde Evidenzbasierung sehr wichtig. Aber das heißt, man braucht auch immer sehr viel Geld für Forschung, man braucht sehr viel Zeit, um das auch gut zu erforschen. Und das ist halt, und dann ist halt immer so die Frage, wird da halt viel gefördert und da ist noch ganz vieles offen. Aber was ich aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive halt sehe, ist, dass wir eigentlich seit, also die Menschen haben ja immer Geschichten gehabt und die haben Geschichten transportiert. Und wenn wir uns dann so anschauen, was in den Geschichten so drinnen steht, also zum Beispiel in Märchen oder in Mythologie, in Sagen, das sind ja, oder das, was mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit auch befasst habe, ist sowas wie Herr der Ringe. Also wie, ich meine, dieses Meisterwerk, wie das entstanden ist und Tolkien selbst, der hat ja krasse Kriegserfahrungen auch gehabt. Und wenn man sich so seine Biografie anschaut, dann wird halt, also für mich hat sich dann so ein bisschen aufgeschlüsselt, aha, so ist er dann zu dieser Geschichte gekommen. Es ist vielleicht ja auch eine Mythologie, aber was ein Mensch dann eigentlich aus so, also der menschliche Geist, das ist ja eine Geist, also das ist ja was Vergeistigtes, das hat der Mensch dann daraus geschaffen irgendwie. Und ich glaube, dass das ein Weg für ihn war, auch mit diesen massiven Traumatisierungen umzugehen und halt dann auch weiterzuleben, dass er dann dieses Meisterwerk geschaffen hat. Und natürlich ist es heutzutage dann in dieser Industrie dann wieder gelandet und zu. Aber für Tolkien, glaube ich, war das nicht nur ein Unterhaltungsmedium. Und die Themen, was wir ja besprochen haben beim Mittagessen, also wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, wie das so ist, also, weil das habe ich mal wo aufgeschnappt auf einem medizinischen Kongress, da hat eine Biologin so erklärt, dass eigentlich der Mann gar kein epigenetisches Wissen weitergeben oder kein epigenetische, oder dass der Mann eigentlich epigenetisch jetzt nicht so einen Impact hat. Und das haben wir ja diskutiert dann auch, weil die Frage ist ja, wenn das nicht direkt über die Gene, also über die Gene geht, die halt transportiert werden, dann wie funktioniert denn das eigentlich? Also schon, weil das, wie kommt das Kind dann halt an diese epigenetische Erinnerung? Und der erste Schritt ist ja natürlich mal, dass das Kind im Bauch der Mutter heranwächst. Und im Bauch der Mutter kriegt das Kind ja alle Informationen mit. Also es kriegt die komplette Körpererinnerung der Frau mit. Es kriegt die kompletten emotionalen Zustände der Frau mit, weil das Kind und die Frau sind ja eins. Und da glaube ich aber schon mittlerweile, dass das nicht, also dass das Kind auch das Umfeld mitkriegt so. Also da habe ich mal was ganz Spannendes auch gemacht. Also da gibt es in Berlin einen tollen Säuglingstherapeuten, der hat mal so auf Video gezeigt, wie der mit einer Familie arbeitet, also mit Mutter, Vater und dem Kind, also dem Säugling. Und der Säugling, das war halt so ein Schreikind. Und der hat dann therapeutisch mit dem Feld gearbeitet, also mit dem Familienfeld, und hat einfach geschaut, wie hat die Paardynamik in dieser Arbeit irgendwie angepasst, weil die waren so, also die Mutter und ihr Partner, die waren zuerst irgendwie, er hat sie nicht richtig gesehen, er war zu wenig involviert, also da hat was in der Paarbeziehung eigentlich nicht gestimmt. Dann hat der Therapeut das mit dem Paar halt aufgelöst, bis dann der Vater wirklich die Mutter gut gehalten hat und dann ist das Kind so ruhig geworden. Und das heißt, ich glaube schon auch, dass die Erfahrung von Müttern, wie ihre Partner während der Schwangerschaft oder vielleicht auch danach, wie sie da mit der Frau umgehen, also die in der Paarbeziehung, das hat einen großen Impact auf die, auf diese transgenerationale Transmission. Und die Frage ist halt einfach auch, also was löst das bei Männern dann aus, wenn sie dann Vater werden? Und vielleicht in so einer Kultur aufgewachsen sind, in einer Kultur, wo ganz viele Männer schwer traumatisiert waren. oder in einer Kultur, wo es gar keine Väter gab, weil die gar nicht zurückkommen sind so. Und da, glaube ich, fängt es ja schon mal an, weil das Trauma, also diese Traumafelder ja schon so drinnen sind in den Familiensystemen, die haben ja schon so viel zerrüttet und zerstört. Und darüber mal nachzudenken und zu schauen, wie war denn das im eigenen Familiensystem? Und das, was wir im Psychodrama dann auch machen können, also das ist ja dann diese, viele kennen es auch so unter Aufstellungsarbeit, dass man das dann wirklich auf der Bühne mal anschauen kann oder auf so ein Systembrett und dann, und da aktualisiert sich das Bewusstsein, weil wir wissen gar nicht, was wir alles wissen. Und das ist ja das total Spannende. Und da setzen dann halt die therapeutischen Prozesse auch an und die beraterischen Prozesse. Und das ist ja so wichtig. Und die erste Geschichte, die ich heute halt mitgebracht habe, ist ja so die Geschichte dieser Hexenverfolgung. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie lang es diese tradierte Geschichte eigentlich schon gibt, und was ich halt jetzt so merke, auch sind so Social Media Arenen, es wird ja aktualisiert. Und ich glaube, so Geschichten werden nicht grundlos aktualisiert zu gewissen, also Zeitpunkten. Und die Frage ist halt, wieso hat sowas wie die Hexenverfolgung eigentlich gegeben? Und wann hat es angefangen? Ja.
Ja, eine Hexenverbrennung. Social Media. Hast du da noch kurz mal einen spontanen Link zu? Also, mir fällt jetzt nichts zu ein. Außer, dass vielleicht nur irgendwelchen, diesen Filmen so mit diesen Superstars und so und da irgendwas vielleicht drin ist. Also im Filmbereich. Aber jetzt so, dass es eine moderne Hexenverbrennung gibt, jetzt, vielleicht weißt du ja was dazu.
Ich meine noch gar nicht, ich meine einfach nur, dass die Geschichte, also vor allem so feministische Traditionen bedienen sich dann auch dieser Geschichten wieder. Und da gibt es zum Beispiel eine sehr populäre Feministin auch, die Silvia Federici, die hat ja auch, also ich glaube, die hat auch irgendwie ein Buch mit dem Titel sogar irgendwie, also die hat es auch thematisiert aus ihrer feministischen Forschung. Und die hat zum Beispiel gesagt, also so eine Grundaussage ist da ja irgendwie so auch, Hexen, also es geht ja da ganz stark, also wenn wir beim Thema Hexe bleiben, dann ist es ja so, Frauen wurden ja, also Frauen wurden, vor allem Frauen wurden verfolgt, wenn sie so Hexen, also wenn sie in dieses Hexenschema reingepasst haben. Und die wurden ja dann tatsächlich auch ermordet. Und die Frage ist halt, wieso ist das eigentlich so passiert? Und das waren aber so Frauen, die wirklich auch so als unter Anführungszeichen so Heilerinnen, Hebammen, Frauen, die so traditionelles Wissen gehabt haben. Und die Frage ist halt, wieso da einfach auch so, wieso Frauen da so zur Projektionsfläche wurden für so kollektive Ängste. Also die wurden ja dann von Familien, von Dörfern, von ganzen Gesellschaften ausgegrenzt und denunziert. Und das ist ja so mal die Frage, wieso das eigentlich passiert ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn es gibt heutzutage ja auch noch Schauplätze, wo derartige Abwertungen und Projektionen stattfinden. Und also hier geht es halt einfach, glaube ich, aus meiner Perspektive auch ganz stark um so eine Angst vor der Selbstbestimmung der Frau. Es geht aus meiner Perspektive auch um Minderwertigkeitskomplexe. Und vielleicht auch, es gibt ja manchmal auch Phänomene, die vielleicht nicht nur mit dem Verstand erklärbar sind. Und wenn es dann so Menschen, und ich da jetzt nicht nur Frauen, es gibt sicher auch Männer, die Zugang zu anderen Wissensformen zu haben oder zu Bewusstseinsspektren. Und da die Angst davor, das ist vielleicht halt dann schon auch etwas, was dann so Feindesbilder herstellt, so.
Es gab ja zumindest nicht nur Hexenverbrennung, sondern durchaus auch, wenn ich an Galileo Galilei denke, der ist ja von der Kirche natürlich auch denunziert worden, weil er eben das Weltbild der Kirche zerstört hat und ist dann aber, ob er als Zauberer denunziert wurde, weiß ich nicht. Aber jedenfalls musste der entsagen seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen, um eben nicht am Kreuz zu landen oder was immer die damals als Bestrafung gemacht hätten. Also natürlich Hexenverbrennung eine andere Dimension in dem Bereich, aber das gab es immer für Ungläubige, heute ja noch, deswegen ist ja die moderne Hexenverbrennung durchaus auch ja noch gang und gäbe. Die Juden darf man dazu nehmen, aber auch nicht nur im Zweiten Weltkrieg, davor auch. Antisemitismus gibt es ja schon im Mittelalter letztendlich, aus Neid anscheinend ja oft geboren. Neid gegenüber irgendwelchen Fähigkeiten, vielleicht bei den Hexen ja genau das Gleiche. Oder du sagst es eben, dass man nicht selbstbewusst ist oder sich schlechter fühlt und dann trotzdem die Stärke ausnutzt, die man gerade eben hat, aber mehr so die körperliche Stärke als Mann oder eben auch als herrschende Einheit. Und das landet dann, wie du eben sagtest oder andeuten willst, in diesen Geschichten, die wir dann halt so lesen. In diesen Geschichten von Verfolgung, von Macht, Suche, von Machtmissbrauch. Und du hast, glaube ich, auch irgendwo Harry Potter, weiß ich nicht, ob die auch mit Harry Potter ist was drin. Und Herr der Ringe sowieso. Und ach, bestimmt. Und dann waren wir bei den Ring des Nibelungen, Valhalla. Also diese Mythologien aus dem Mittelalter und aus den verschiedenen, interessanterweise ja ähnlich klingenden Geschichten in verschiedenen Bevölkerungsregionen, die immer so also ähnlich irgendwie sich überschneiden von der Idee her. Das ist total spannend. Kannst du denn diese Geschichten, also das Lesen, das Kennen dieser Geschichten auch nutzen in der Therapie? Also wenn jetzt speziell irgendwelche traumatisierten Menschen Gruppe als Gruppe oder individuell helfen willst, nimmst du die Geschichten dann auch also als Therapeutikum oder als zum Erklären oder wofür werden die benutzt?
Genau, also wirklich, also Therapeutinnen können schon auch mit Geschichten arbeiten. Also ich denke da an Verena Kast, also die hat das, also die hat so viele Bücher mit Geschichten geschrieben und das dann auch, die kommt so aus der jungianischen Analyse, hat das dann auch gut gedeutet und so. Aber tatsächlich, also in einem therapeutischen Setting ist es ja eher so, dass man so ein Angebot machen kann. Naja, kann man mal sagen, also die Person fragen, die kommt, naja, was für Geschichte ist denn das gerade so? Oder ich merke auch so bei Kindern in meinem Umfeld, also in meinem Umfeld, die haben halt auch, die sind total die Harry Potter Fans. Und was ich mit den Kindern, das ist kein therapeutisches Setting, so spreche ich mit den Kindern, dann frage ich sie halt auch so, na ja, in welchem Haus sind sie denn? Also es gibt ja die vier Häuser: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff. Und kann ich schon, also ich kenne ja die Geschichten, ich habe das ja auch alles gelesen und gesehen. Und dann kann ich schon zuordnen, aha, das sind so also wenn sie dann, also das letzte Mal, als sie dann gesagt haben, ja, Slytherin oder Hufflepuff, dann kann ich sie schon in etwa einordnen, wo sie sich dann zuordnet und habe schon ein mehr Bild von ihr so dann auch, weißt du? Und ich glaube, da kann man dann halt ins Gespräch kommen, also über die Geschichten und über die ideologischen Angebote nennen wir das ja. Also das sind alles ideologische Angebote, die uns dabei unterstützen, unsere Bewusstseinsprozesse da gibt es auch einen guten Text von Brunner, der sagt so, es geht ja um die Bewältigung von diesen belastenden Erfahrungen, es geht auch um Sinnlosigkeit auszuhalten und auch Hoffnungslosigkeit irgendwie dann doch in etwas anderes umzuwandeln. Und da helfen solche Geschichten dann halt einfach auch, die uns mit so existenziellen Themen dann teilweise ja auch konfrontieren. Und das, glaube ich, ist ganz was Zentrales und muss nicht nur im therapeutischen Setting sein. Ich nutze das auch in Bildungssettings. Also, dass ich mit Geschichten arbeite. Und das, was ich mit Studierenden gemacht habe, ist so, dass ich habe ihnen das traumainformierte Fachwissen gegeben und habe dann gesagt, na ja, sucht euch einen Film aus und dann schreibt sie mir so eine szenische Inhaltsdiagnostik aus traumainformierter Perspektive aus diesen Filmen. Und ich habe halt sehr gut, es gibt, also wenn ich Filme sehe, ich sehe ja ganz viel immer. Aber wenn wir auch zum Beispiel an sowas wie Cloud Atlas denken, das ist ein Film, der diese transgenerationalen Geschichten über Jahrhunderte aufmacht. Und Filmemacher, die haben auch ganz oft so ein geniales Bewusstsein von Phänomenen und ebenso, oder so Schriftsteller auch, um das über so ideologische Angebote zu transportieren, weißt du? Und ich glaube auch, dass diese Mythologie oder es ist ja keine die Hexenverfolgung ist ja wirklich, es ist ja auf wahrer Begebenheit. Aber das ist eigentlich, die Hexenverfolgung ist so die große Metapher für das, was eigentlich die ganzen feministischen Strömungen in unsere Gesellschaft gebracht haben. Und die Luciferjägerei, das ist eine zentrale analytisch orientierte Feministin auch, die hat so gesagt, dass die Ethik der sexuellen Differenz im 21. Jahrhundert vielleicht das Thema wird, das wir durchdenken müssen, weil jede Epoche scheinbar irgendwie so ein Thema hat, das sie durchdenken muss. Und wenn ich mir einfach auch anschaue, wie sich Geschlechterrollen aufgespalten haben oder entkoppelt wurden oder bei uns in unserer Zeit auch teilweise entkoppelt sind, wir müssen das einfach irgendwie alles ordnen, was da gerade so rumschwirrt. Und da wird es vielleicht, also aus meiner Perspektive geht es wirklich in Zukunft um so eine Diskussion um die Ethik der sexuellen Differenz, weil wir müssen einfach verstehen, also ich bin halt so Anhängerin dieses Differentialfeminismus, Mann und Frau sind nicht gleich, waren es nie, werden es nie sein. In einer hierarchischen Organisation, wo es um Funktionen geht, sollten Mann und Frau im besten Fall das Gleiche leisten können und dafür auch also die gleichen Gehälter kriegen. Aber der eigentliche Krieg ist ja einer, der jetzt in der Paarbeziehung und dann im Familiensystemischen stattfindet. Und da sind Mann und Frau nicht gleich, weil das kann auch gar nicht funktionieren. Und da brauchen wir eine Ethik der sexuellen Differenz. Und das, ja, wäre mal so vielleicht was aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive.
Jetzt komme ich zu dir, das ist nicht ganz gut. Du hast ja viele Menschen bedient oder die nutzt du ja in deinen Therapien, auch viele genannt. Vielleicht kannst du auch einzeln diesen Film eben oder auch diese einzelnen Therapeuten oder die Essentials mir nochmal schicken als Link. Dann verlinke ich die in den Shownotes. Wer Interesse hat, kann die dann nochmal nachgucken. Aber jetzt ist ja so, es gibt ja vielleicht auch eine, ich nenne sie mal Maria Greunig-Therapie, beziehungsweise ich weiß ja, dass du auch Dinge machst wie diese Bergerfahrung und ähnliches. Und da, das ist das Thema, deswegen komme ich da gerade drauf, du hast ja Bergerfahrung für Frauen, habe ich gelesen, und eine Bergerfahrung Männer erlaubt oder so ähnlich. Ich verwende mal.
Ja, das ist ein bisschen provokativ, weil ich mir so gedacht habe, sonst heißt es halt immer, ja, Frauen müssen ihr, also Frauen werden immer ausgeschlossen. Dann habe ich gedacht, jetzt werden Männer ausgeschlossen. Und dann wollte ich, also ich wollte ja zu Beginn ja wirklich nur was für Frauen anbieten, weil mir hat das jetzt mal so gereicht. Ich wollte wirklich nur was für Frauen machen. Und dann sind Männer auf mich zukommen und haben gesagt, ja, du kannst ja nicht nur was für Frauen machen, du musst auch was für uns machen. Und so habe ich dann halt gedacht, ja, okay, dann macht man halt was Zweites. Und das mache ich aber nicht allein. Also da habe ich dann eher einen Partner, weil da braucht es halt das männlich-weiblichen Blick so. Also
Gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist die, was macht es unterschiedlich, jetzt nur mit Frauen und mit Männern, Frauen zu arbeiten als Gruppe? Und die zweite Frage ist logischerweise, warum nicht auch, also vielleicht nicht du, aber überhaupt nur mit Männern, also nur Männergruppen. Müsste es dann ja letztendlich auch geben, wahrscheinlich gibt es die auch schon so, aber du das vielleicht nicht machst. Also drei Gruppen zusammen und eben alleine, Vor- und Nachteile. Und wir wissen jetzt heutzutage auch, dass wir eigentlich die Mädels und die Jungs nicht gleichzeitig in die Schule stecken sollten, weil die Mädels meistens schon ein bisschen weiter sind. Also da ist ja auch schon wieder diese Koedukation aus, weiß ich nicht, wann das entstanden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg letztendlich erst, ob die so schlau ist oder ob man einfach die Jungs ein Jahr später in die Schule schickt und die Mädchen einfach schon mal ein Jahr Schule machen lässt, wie auch immer, dass sie dann später zusammenkommen und die Mädels jünger sind. Aber da scheint wirklich, wie du eben sagtest, die sind eben, die Geschlechter sind schon in der Kindheit nicht gleich. Warum sollten sie das dann in der, im Erwachsenenalter sein? Und dann kommt ja gleich wieder zu dem, dass wir ja momentan in einer, ich sag mal, Kultur der Gleichmacherei sind, sogar auf sexueller Ebene. Und das ist ja dann wahrscheinlich in deinem Bewusstsein oder in deiner Auffassung ja eigentlich sogar toxisch oder schlecht oder nicht günstig. Richtig?
genau, also ich sag, es ist alles möglich, aber wir müssen uns einfach der Konsequenzen und der Vorteile und der Konsequenzen bewusst sein. Weil zum Beispiel, also das, was ich mache oder das, was ich jetzt anfangen will, ich hab ja immer schon auch mit Frauengruppen gearbeitet, ich habe in der Lehre gemischte Gruppen, ich habe unterschiedlichste Sachen schon gemacht. Aber diese Bootcamp-Programme, was ich jetzt entwickelt habe, die adressieren einfach Privatpersonen, weil ich gemerkt habe, dass das im institutionellen Setting geht das nicht, was ich da vorhabe an diesen Bootcamp-Programmen. Und gleichzeitig ist es so, dass das nicht rein therapeutische Programme sind, sondern das, was ich bei diesen Bootcamp-Programmen habe, es geht um Erwachsenenbildung. Also mir ist wichtig, dass das Bild, also es geht um Bildungsprozesse, es geht um Gruppentraining und es geht um Beratung, also so psychosoziale Beratung, Coaching. Weil ich steige jetzt nicht in sehr tiefe therapeutische Prozesse ein. Ich arbeite schon mit dem Kollektivtraumafeld, aber ich mache da kein, also das, was den Begriff, den ich verwende, ist Transformation, weil ich ihnen einfach die Wege aufzeige oder mit der Gruppe kann man das dann auch gut machen in diesem Training. Aber die individuellen familiensystemischen Traumatisierungen, die da vielleicht auch dann zum Vorschein kommen, kommen sie ja immer, weil das ist einfach so auf der unters also auch egal an welchem Thema man arbeitet, es geht immer auf das familiensystemische und transgenerationale zurück. Und das sehe ich zwar, aber ich sage dann zu dem, ich kann dann Weiterleitungsberatung machen. Also ich kann dann sagen, hey, ich sehe das, das, das. Ich würde mir an deiner Stelle ich würde mir das therapeutisch anschauen. Und das Interessante ist aber, Menschen sagen dann ganz, also sagen manchmal zu mir, es ist wichtig, ja, Aber ich kann jetzt einfach nicht. Weil es geht auch nicht immer, Therapie zu machen. Das muss man auch sehen. Also manchmal ist es einfach für Menschen unmöglich, Therapie zu machen. Und dann brauchen sie halt einfach so ein Setting, also wie das, was ich dann mit diesen Bootcamps aufbauen will, wo schon was passiert, aber wo sie einfach nicht zu tief reingehen, weil Therapie ist auch immer ein sehr zeit- und energieaufwendiger Prozess.
Mal kurz dazwischen. Du kommst aus Österreich, deswegen kennst du dich im Berg aus oder mit Bergen aus. Ich komme jetzt nicht aus dem ganz Flachland, aber schon eher so Flachland-Tiroler, wie wir hier sagen. Was bringt der Berg in deinem Setting an Erfahrung? Also kurz gesagt, spontan oder was ist die Haupterfahrung für den Hauptteil deiner Teilnehmerinnen oft? Kann man das sagen, irgendwas dazu sagen? Also,
Ja, der Berg hat ja
ja.
symbolisch schon auch symbolische Bedeutung auch. Also es geht auch darum, irgendwie mal so von oben auf alles zu schauen. Also so ein so eine Überblicksperspektive zu kriegen, so Vogelperspektive. Und das ist auch genau das, was man in meinen Programmen auch macht. Also wir steigen ja aus unserem Alltag aus und schauen uns alle Themen, die relevant, die. Und ich habe auch auf Grundlage der szenischen Inhaltsdiagnostik, das kommt so aus der Psychodrama-Theorie-Bildung, da bin ich auch ausgebildet, auf der Grundlage arbeite ich auch. Das ist ja wissenschaftlich fundiert alles. Und da schauen wir uns eben vor allem diese fünf Inhaltsdimensionen an in diesen Bootcamp-Programmen. Das erste ist so Körper, also Körper psychosomatisch. Und da ist so für mich das Schlagwort, es geht's. Im Grunde geht es da aus meiner Perspektive immer so ein bisschen was um Sexualität, also Sexualitätsthemen. Sexuality worth wanting ist so das Thema. Also was ist eigentlich eine wünschenswerte Sexualität? Dann geht es ums Leben. Leben ist immer individualbiografisch. Was ist ein wünschenswertes Leben? Also will ich überhaupt leben? Oder bin ich lebensüberdrüssig? Bin ich lebensmüde? Also da geht es ums Leben. Dann geht es um das Herz, also die Sozialität. Also heart worth wanting, also die wünschenswerte Sozialität. Mit wem möchte ich denn eigentlich meine sozialen Beziehungen gestalten? Wo muss ich Grenzen setzen und so weiter und so fort. Dann geht es so um das Thema Business, weil das ist einfach so wichtig, das ist gesellschaftlich so wichtig. Wir müssen wirtschaftsfähig bleiben, wir müssen, weil auch das ganze Gesundheitssystem, das Sozialsystem, das Bildungssystem basiert darauf, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Und da ist halt uns auch die ganzen Teilhabediskussionen. Teilhabe ist auch ein Business. Und auch wenn ich im NGO-Bereich tätig bin, im Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich, es geht auch um dieses, wie lebe ich mein Business? Was trage ich zu diesem Business bei, das, was wir als Staat, als Gruppierung brauchen, um halt zukunftsfähig zu bleiben. Und dann geht es noch um Stages, also Stages worth wanting, also Bühnen, die man halt gerne bespielt. Und da geht es um diese axiologischen Themen auch, die wir heute auch hatten. Also welche Werte vertrete ich eigentlich? Welchen Glauben habe ich? Was ist mir wichtig? Was möchte ich zur Kultur beitragen? Und diese fünf Ebenen werden eben abgedeckt mit diesem Programm. Und es geht nicht so darum, in die Vergangenheit zu arbeiten, sondern eher in die Zukunft zu arbeiten. Und dann ist halt zwei Sachen sind dann noch dabei, die sowieso einfach kommen. Das erste ist das Bewusstseinsspektrum. Das kommt sowieso durch die Beziehung, durch die Gruppe, durch das ganze Setting. Und das zweite ist die Natur. Und der Mensch ist Natur. Und das vergessen wir in unseren industrialisierten in unserer industrialisierten Zeit ganz oft. Und meine Programme finden halt immer an sehr naturnahen Locations statt. Also eines wirklich im Lesachtal, das ist am Berg und da ist nichts. Also der nächste Nachbar ist da 5 Kilometer entfernt oder so. Und da passiert was im Körper auch, weil da akklimatisiert sich der Körper auch auf diese Umgebung. Und wir sind halt 10 Tage dort, 10 Tage ist lang, 5 Tage dauert das Programm, 5 Tage sind für die Personen so. Und da passiert, also da tun sich auch der Körper und das Nervensystem auf das ein, was dort in, also wo er sich dann halt befindet. Und da, ich glaube, da schöpfen die Leute dann halt auch Kraft. Und die Bergsymbolik ist einfach die, dass wir halt wirklich aus dem Alltag rausgehen. Man nimmt sich 10 Tage Zeit, nur für sich, keine Kinder, keine Partner, keine irgendwas anderes. Also natürlich das muss eh jeder selber klären, ob er dann trotzdem noch irgendwie in Kontakt bleibt. Aber im Grunde ist das etwas, was eine Person sich selbst schenkt. Und man kriegt auch ganz viel Fachwissen mit und eben Und eben diese Ausrichtung der Bootcamp-Programme, da gibt es eine spezifische Ausrichtung für Farbenspiel, das ist nur für Frauen. Und im Grunde geht es bei Farbenspiel so, der Hexenverfolgung entgegenzuwirken und strategisch für die Zukunft ausgerichtet zu sein als Frau, weil ich glaube, dass das, oder ich schätze das jetzt so ein, dass das wieder übler wird, also für uns Frauen so dieses Leben in den nächsten Jahrzehnten vielleicht so, weil gewisse Dynamiken wieder zurückkippen. Und bei Berggipfelerlebnis und Quellenerfahrung, also da, wo Männer erlaubt sind, sozusagen, so
Auch
provokativ gesagt,
sogar erwünscht.
ja, vielleicht ändere ich das dann irgendwann nochmal, Männer erwünscht. Genau, da geht es halt vielleicht tatsächlich um sowas wie Valhalla. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also der Krieg zwischen den Geschlechtern, das ist ja auch was, was sich durchgetragen hat so. Aber ich glaube halt einfach auch, also Männer müssen ja also mussten ja auch immer sehr viel bewältigen. Also sei es jetzt im Krieg, sei es, also es ist ja auch nicht ohne, da irgendwie einfach so in den Krieg zu ziehen und alles hinter sich zu lassen, was die da erlebt haben. Ich meine, das sind schon krasse Geschichten auch so. Und oder dann zurückzukommen und mit diesen Erlebnissen dann weiterzuleben. Und dann halt, es geht ja auch nicht, dass dann also alles normal weitergemacht wird so. Und da glaube ich, ist es halt, geht es halt auch darum, auf der einen Seite, wenn wir uns Valhalla, also diese Geschichte anschauen, also das geht ja darum, dass das die, also Valhalla, also diese Mythologie. Auf der einen Seite, wenn wir uns das aus der Ressourcenperspektive anschauen, dann ist es ja so, dass Valhalla eigentlich so ein Ort ist, den ein Gott, also Odin, der hat den geschaffen für die Krieger, also für diejenigen, die halt so im Kampf unterwegs waren und gekämpft haben und weil sie eben so fleißige, so mutige Kämpfer waren. Und dann halt gefallen sind, sind sie dann halt irgendwie nach Valhalla gekommen und da haben sie dann halt also da waren sie dann halt gut aufgehoben sozusagen, dafür, dass sie gekämpft haben. Aber es ist ja auch so eine Idealisierung von solchen Heldenmythen, also wenn es halt um so Kriegsgeschichten geht irgendwie, oder? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja doch so, dass natürlich ist es vielleicht was Mutiges für sein Land, für sein Volk in den Krieg zu ziehen. Im Krieg bleibt wahrscheinlich eh nichts anderes übrig, aber auf der anderen Seite kann das ja auch sehr idealisiert und instrumentalisiert werden. Weißt du?
Was ich gut finde, so mal im Vergleich zu den Coaching-Programmen, die wir ja beide kennen, also dieses Persönlichkeitsentwicklung und ähnliche Geschichten, die sind doch immer sehr individuell basiert. Also sozusagen mehr, wie man sich selber entwickelt, um sich herum und gerne die anderen entwickeln sich vielleicht mit oder auch nicht. Also eher so ein bisschen so eine eigenständige Geschichte. Und dieses Kollektivbewusstsein, also dieses Kollektiv, wie ich sozusagen, ja, nicht Opfer, aber wie ich in meinem Kollektiv eben beeinflusst werde, aber selber auch das Kollektiv mit beeinflussen kann. Also beides, das wird, glaube ich, oft vergessen, jetzt nicht in der echten Psychotherapie, aber so in diesen Coaching-Programmen. Und ich glaube, das ist so eine, wenn es wirklich USP, ein Alleinstellungsmerkmal, dass du aus einer wissenschaftlichen Expertise heraus eben dieses Funktionieren nicht nur um sich herum alleine, also egoistisch quasi, sondern wirklich in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen und in einem großen Kollektiv überhaupt und auch noch aus dem Kollektiv aus der Vergangenheit funktioniert. Und das auch wahrscheinlich, wenn man das vergisst, das mit zu ja, behandeln, also nicht therapieren, sondern mit zu besprechen und zu erfahren, man gar nicht sich komplett in die richtige Richtung entwickeln kann. Also eigentlich ist das eine schöne Sache. Was ich noch fragen wollte, ist, wenn du magst, schick mir doch bitte mal, wenn du ja Keynote-Speakerin bist, mal so ein Keynote-Video zu. Da würde ich vielleicht auch am Ende des Interviews dann nochmal so ein paar Highlights daraus, wie im letzten Interview auch, damit reinpacken. Oder beides, dass du mir das verlinkst oder den Link schickst, dass wir es unten mit in die Shownotes reinpacken. Weil so diese Essentials in 6, 7, 8 oder 10 Minuten. Manche machen ja 20 Minuten Keynote, das sind natürlich die großen Speaker. Wie lang ist deine Keynote derzeit?
Ja, ich kann 20 Minuten auch. Also so die Hearings, dann, das ist ja auch, das baue ich mittlerweile auch so ein bisschen wie ein Keynote auf. Das dauert so 20, 30 Minuten. Also da kann ich also ich kann auch eine Stunde.
Ja, aber so die Keynote ist ja, also selbst die großen Keynote-Speaker, also auf Creator oder so. Die kriegen ja 20 Minuten, mal von Tony Robbins, der redet auch mal eine Stunde. Aber so eine Keynote, die so im Prinzip in kurzer Zeit, vielleicht unter 10 Minuten, die Essentials so verpackt, wo ich dann so einzelne drei, vier nochmal so Hacks hinten nochmal dran packen kann an das Interview. Das ist nämlich ziemlich gut angekommen beim letzten Interview, beim vorletzten noch nicht, habe ich es noch nicht gemacht, aber das ist eigentlich ganz schön. Dann schickt mir so viel wie möglich zu den in die Shownotes rein. Also da war eben ein, zwei oder drei Therapeuten, die du genannt hast, die ich schon wieder vergessen habe. Die hörten sich aber trotzdem sehr interessant an. Dann, ich sag mal, Tolkien und die Geschichten, die kennt jeder selber, die kann er auch selber nachgoogeln, aber so diese Spezialisten. Dann natürlich Verlinkung zu deinem Programm, das habe ich aber, glaube ich, schon bekommen. Genau, und da dann letztendlich, wer Interesse hat, der kann dann sich an dich wenden oder nochmal weitergucken, wie die Informationen sind. Weil wir haben ja selbst schon in der Vorbereitung, wir haben uns ja gar nicht richtig vorbereitet, aber in den Mails, die uns geschickt haben, hier gesagt, das ist ja ein unendliches Thema. Und wir haben ein Hexenverbrennungsthema als eins genommen, schon allein Valhalla. Das Witzige ist ja, ich habe ja den Walkürenritt als meine Erkennungsmelodie genommen und ich würde mich jetzt nicht als exzessiven Wagnerianer bezeichnen, aber bin trotzdem auch in Bayreuth gewesen und diese Geschichten. Und überhaupt auch Wagner und Walhalla und Kollektivbewusstsein und dann auch den Missbrauch oder Gebrauch der Nazis von sehr, auch dem Walkürenritt. Da haben wir wieder ein ganzes Thema. Und warum habe ich vielleicht sogar dieses Thema verwendet, um als Tatort Gesundheit ja auch aufzuwühlen? Und warum passt das vielleicht so gut oder auch nicht? Da könnte
Ja,
man
aber
mal.
das ist ja echt spannend. Wieso hast du eigentlich den Titel Tatort Gesundheit genommen?
Das war ein Brainstorming. Ich habe ja ein Brainstorming. Das ist gut, das lassen wir euch alles drin in dem Podcast. Wer noch so lange durchhält, wir haben ein Brainstorming gemacht und sind. Also ich wollte das Gesundheit machen. Und dann haben wir aus dem Tobi Beck-Programm, den Practitioner, uns irgendwann getroffen, wollten den Podcast machen, vorletztes Jahr. Als Interview auch. Ne? Ich mache das ja momentan ja mehr alleine, jetzt kommen die Interviews ja mehr dazu. Aber Interview, dauerhaft Interview, also gegenseitig interviewt. Und dann haben wir irgendwann zusammengesessen, haben Google, ChatGPT ein bisschen gefragt. Und dann sind wir auf Tatort gekommen. Und dann war natürlich Tatort schnell, auch jetzt noch, sagen immer viele, ach, es geht um Täter. Wer ist böse? Wer hat Schuld? Nein, jeder, also jede Komponente, gut oder schlecht oder neutral, die im Körper oder im Bereich Gesundheit aktiv wird, also agiert, ist ein Täter am Tatort. Also Täter nicht neutral, ne? Also es ist ein Mitwirkender am Tatort. Und Tatort ist natürlich auch so ein Wort, was auffällt, ne? So ein bisschen so als Marketing und Tatort Gesundheit, dürfen ja die Ersten gerne denken, dass es auch nur um Crime geht. Ich würde auch Crime-Themen natürlich mit reinnehmen, das kommt hier nicht so ein bisschen. Corona habe ich ja schon ein bisschen mit reingepackt. Aber eben nicht, um Schuldige zu suchen, sondern eher daraus zu lernen. Das ist eigentlich mein Hauptthema. Also ich finde, Schuldige zu suchen, um sie schuldig zu machen, bringt einen nicht so richtig weiter. Wenn man in die Zukunft guckt und daraus lernt, dann sind auch Täter im Endeffekt ja hinterher auch ja, letztendlich Lehrende, ne? Die einen dann auch weiterbringen können. Und deswegen Tatort Gesundheit. Und dem auch True Med, also wahre Medizin, weil ich finde, die Medizin gesundheitssystemsmäßig ist eben nicht wahr und ehrlich. Also eigentlich ist es ja Honestness könnte es auch heißen, True, honest, also True Made Honest Podcast, weil einfach die Player im Gesundheitswesen, bei dir vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber gerade in dem somatischen Gesundheitswesen, die spielen nicht ehrlich, muss man ganz klar sagen. Also die wollen nicht die großen Player und auch die Politik nicht. Und deswegen kommt auch da bei mir ja mehr das Individuum rein. Und deswegen ist es aber auch schön, jetzt mal zu sehen, dass es nicht nur der Einzelne allein ist, weil der nie alleine funktioniert oder vielleicht auch alleine gar nicht so weiterkommt, weil du sagtest eben, jemand, der im Trauma alleine ist, der kommt gar nicht so viel weiter, als wenn er im sozialen Umfeld vielleicht günstig beeinflusst wird. Also auch ist da die Wahrheit nicht immer nur die eine oder die andere Seite. Und ist wieder mehrere Tatorte gleichzeitig, die man eben dann zusammenbringen kann. Und dann kann man ChatGPT 30, 40, 50 verschiedene Themen einfach mal durch ChatGPT gejagt und haben dann im Prinzip schon so ein ganzes Jahresprogramm. Vieles war natürlich mehr so, was wirklich mit Crime zu tun hat, aber eben nicht nur. Und ja, also gibt ja viele Tatorte. Es gibt ja Tatort Krankenhaus, gibt es Tatort irgendwas. Also wenn man Tatort eingibt beim Podcast, bin ich leider noch nicht ganz oben. Aber vielleicht arbeite ich mich ein bisschen nach oben. Können alle gerne jetzt natürlich Like draufpacken und so. Aber willst du auch einen Podcast machen demnächst? Bist du, ist das mehr Arbeit?
Ja, also ich hab da schon drüber nachgedacht, aber ich habe aktuell ganz andere, also ich habe so viele, ich schreibe aktuell so viele, ich habe so viele Sammelbände, die ich mag und so viele Bücher, dass ich halt jetzt also dieses Jahr bin ich mal nur mit Schreiben ausgelastet. Und dann, wenn das mal steht, dann würde ich mal vielleicht, und oder wenn meine Projekte da also mal ins Laufen kommen, dann würde ich da halt dann schon vielleicht auch einen Podcast machen. Aber was mir auch in diesem Podcast-Format nicht so gefällt, also wenn es so dialogisch ist, das mag ich. Aber wenn ich dann nur Monologe reinrede, das mag ich einfach nicht. Und das ist, also das finde ich, also ich finde so Gespräche oder auch Gruppengespräche kann ich mir auch gut als Podcast vorstellen, so. Aber so, also das nur so monologisieren, das also mag ich irgendwie nicht so.
Das ist schwierig. Ich hatte es ja geplant als Interviewer. Ich habe lange das nicht gemacht, weil ich hatte keinen Interviewpartner. Und dann ist die Partnerin, das kann man auch auf Instagram und so sehen, dummerweise abgesprungen, weil die wollte den Tatort Gesundheit als Tatort nutzen, also aus ihrem Tatort ihr Zeug zu verkaufen. Ganz grob
Ja,
gesagt.
ja.
Und ich bin kein Mono-Verkäufer, sondern ich bin eher ein Anbieter von den Dingen, die ich für gut erachte und vor allem, wenn es, soweit es geht, auch selbst getestet habe. Und dann kann ich nicht ein Mono-Ding verkaufen und sagen, es gibt nur das und sonst gibt es nichts mehr auf der Welt. Das stimmt ja nicht. Und deswegen, zum Beispiel jetzt kurzes Interview mit dem Wasser, das kann ich gut verkaufen, weil Wasser ist die Basis. Da passt auch alles dazu. Da muss ich nichts anderes ausschließen, wenn ich Wasser sauber mache und das mir dann hinstelle und Brunnenwasser, also nee, Gletscherwasser oder Quellwasser mir selbst produziere aus dem komischen Zeug, was aus der Leitung kommt. Aber zu sagen, dieses Pulver ist für alle das Beste und und dann auch sage, der Rest ist Mist, also wirklich auch noch polarisiere gegen Dinge, die ich gar nicht selbst getestet habe oder wo es gar nicht stimmt, nur Marketing zu machen, da bin ich nicht mit dabei. Also das ist einfach nicht meine Medizin. Oder läuft Medizin oder auch der zweite Gesundheitsmarkt, wie eben dieses ganze Säppchen, Pestchen, Tuben und Pulver und so, der läuft eben so. Die wollen alle ihr Zeugs verkaufen, verstehe ich auch, aus ökonomischen Gründen. Aber die wollen auch keinen weglassen. Also wenn das so Sache, so Network-Marketing, sektenartige Hintergründe, gibt es ja auch sehr viel Negativpresse, würde ich gar nicht so schlimm sehen. Aber wenn man gerade so diese Pulvergeschichte, von der ich spreche, sieht, wie man so in diese, ach, Fänge hört sich auch wieder so negativ an. Aber wenn man so in diese Vertriebsstrukturen reinwächst, dann wird man, wie bei vielen von diesen Programmen, ja fast nicht mehr rausgelassen. Man wird beschäftigt, bis man so in einem neuen Kollektivbewusstsein verhaftet ist, dass man da gar nicht mehr rausfindet. Und ich habe immer, das ist auch interessant, was zu gucken, ich hab mich immer wieder strebt, mich einem Kollektivbewusstsein, das zu eng ist, mich nicht rauslässt, zu unterwerfen. Also
Genau, und das ist aber, finde ich, was anderes, weil das ist eine Ideologie. Und das Kollektivbewusstsein ist aber aus meiner Perspektive das, was erkennt, dass das nicht, also dass das nur subjektive Perspektiven sind oder dass das Vertriebskanäle sind oder dass das Sektenstrukturen sind. Und ich muss dir ehrlich auch sagen, ich bin aus dem klassischen Weg der Psychotherapie auch ausgestiegen, weil ich auch gemerkt habe, dass das nicht, also dass das, was da passiert, teilweise auch auf so Sektenstrukturen basiert. Schneeballsystem. Und ich habe halt auch gemerkt, dass das, also weil ich habe ja so viel gemacht schon und ich habe dann halt aufgrund meiner wissenschaftlichen Basis und aufgrund meiner ganzen Ausbildungen, habe ich bei diesem klassischen Psychotherapieweg einfach auch gemerkt, dass das für mich nicht funktionieren kann, weil ich glaube auch nicht, dass die Therapie, so wie wir sie heute aus politökonomischen Gründen institutionalisiert haben, dass die wirklich ehrlich ist. Und vielfach geht es da einfach auch um ökonomische Gründe, auch bei so Geschichten wie Lebens- und Sozialberatern, Heilpraktiker. Jeder will halt irgendwie überleben. Aber ob das, was die Menschen da anbieten, dann tatsächlich das ist, was es braucht, was wirklich das Wohlbefinden steigert, oder ob die wirklich dann alle immer so traumainformierte, würdeorientierte Ansätze verfolgen, genderreflexive, diversitätssensible, das ist so in Frage gestellt. Aber da geht es auch um Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnisse. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen auch Psychotherapie ist ein Tatort ganz oft. Also es wird zwar als Heilung verkauft, aber de facto, wenn wir uns auch historisch anschauen, was da an Machtmissbrauch passiert ist, wir denken zum Beispiel an Spielrein. Also Sabrina Spielrein war eigentlich die Patientin von C.G. Jung, mit der hat der C.G. Jung dann eine Affäre begonnen, also eigentlich ist ja auch sexualisierte Gewalt oder Ausbeutung. Und dann hat sie das aufgedeckt und der Freud hat ja den Jung dann auch gedeckt und hat gesagt, also der hat das ja auch vertuscht alles. Freud und Jung haben das alles vertuscht. Und dann, die Sabrina Spielrein hat sich dann aber raufgearbeitet und hat, ist dann auch Analytikerin geworden, hat auch gute Arbeiten zu Sexualitätsthemen und so weiter geschrieben, zur Aggression von Frauen und so. Und am
Okay.
Ende.
Das ist ein Thema für eine True-Crime-Folge. Psychotherapie im Tatort Gesundheit als True Crime. Gar nicht, gar nicht.
Ja.
Guck mal, da werde ich dich ja voll in die Recherche mit einbeziehen, finde ich sehr spannend.
Ja, können wir gern machen. Mache ich gern
Also
mit.
erstmal klasse, klasse Interview, sehr interessant, sehr umfangreich und deswegen brauchen wir auch Shownotes unten, also dass die Leute nachgucken können, wenn es weiter interessiert. Und ich werde mal versuchen, gar nicht so viel zu schneiden, weil ich es auch insgesamt relativ stimmig alles finde. Aber mal gucken, wo wir was so reinpacken. Vielleicht so diese Geschichte mit Tag und Gesundheit packe ich dann ins Ende. Aber war sehr schön mit dir, das alles hier zu machen. Ich werde dann gleich noch hinten dran die Keynote Highlights oder Hacks reinpacken, damit die so am Ende nochmal ein bisschen das Ganze nochmal vertieft wird. Ich werde vielleicht auch ein bisschen was vertiefen. Und dann erstmal vielen Dank für das Interview und bis bald.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
Ja, gerne.
Ja, bleibt dran, meine Lieben. Jetzt kommen noch einige Hacks aus einer Keynote von Maria, die ich jetzt sofort abspielen lassen werde.
Ja, mein Name ist Dr. Maria Greunig, also das spricht man ein bisschen anders aus. Das, was ich heute erzählen werde oder das, was ich heute sagen werde, das wird dir nicht so gut gefallen. Es ist nämlich so, ich provoziere gerne und ich weiß auch, dass du sehr gerne provozierst. Und Provokation führt ja in der Regel dazu, dass die Schutz- und Abwehrmechanismen hochfahren. Und wenn die Schutz- und Abwehrmechanismen hochfahren, dann passiert ganz was Einfaches. Es passiert der Mechanismus, dass wir anfangen zu hassen. Und wenn wir anfangen zu hassen, dann ist es in der Regel so, dass wir uns nicht selbst hassen, sondern wir schieben den Hass auf die anderen Menschen und in dem Fall haben sie den Hass einfach auf dich geschoben. Und es gibt aber noch einen Punkt, der wichtig ist und das ist derjenige, du hast natürlich auch Fehler gemacht und es gibt mehrere Fehler, die mir aufgefallen sind und wenn du dir das jetzt anschaust, dann werden bei dir vielleicht auch so ein bisschen Abwehrmechanismen hochfahren. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch dient eben dazu, dass ich dir klar machen möchte, wie ich mit meinem Kollektivbewusstsein dir ein Verständnis für dein Inneres eröffnen kann. Und das brauchst du, denn die Menschen brauchen dich. Und die Menschen brauchen dich deswegen, weil das, was gerade hier in diesem Land und in diesem Raum und in diesem kontinentaleuropäischen Kontext passiert, sehr gravierend ist. Und es braucht Menschen wie dich, die das Herz der Menschen berühren können und die Menschen rausziehen aus dem Sumpf und aus dem Dreck. Und dieser Sumpf und dieser Dreck, der wird auch hergestellt von Menschen und diese Menschen sehen das aber nicht und die können das nicht stoppen und deswegen braucht es einfach auch dich. Und du musst es auch machen, weil dieser Krebs, der da ist, der wird nicht einfach so weggehen. Und du kannst jetzt einfach auch noch nicht gehen, weil sie dich brauchen und es muss größer werden. Und ich weiß ganz genau, du musst provokativer werden. Und es gibt so einen Blödsinn, den er gemacht hat, wenn ihr damit den Rechtsstreit anfangt, dann kommt ihr in dieses Hamsterrad und in diesen Teufelskreis rein, der euch auf das Niveau runterbringt, das ihr eigentlich gar nicht nötig habt. Das heißt, ihr müsst mit dem aufhören und ihr müsst einfach die Bühne noch größer bespielen. Und dieser Platz 1, das gelingt. Und das wird gelingen und das wird noch größer werden und ihr werdet noch mehr Leute erreichen, denn die Prekarität steigt und die Leute werden alleine gelassen. Sie sind einsam, sie ziehen sich zurück und sie werden den Zugang zu euch finden. Und es muss einfach noch öffentlichkeitswirksamer werden. Wenn das mit dem Buch funktioniert, dann wird das auch über das Buch funktionieren und es muss einfach größer werden. Und damit kann man dann auch einen weiteren Impact haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du Kontakt zu mir aufnimmst, meine Website lautet www.mariagreunig.com. Es gibt da ein Kontaktformular und natürlich stehen auch die ganzen anderen Kontaktdaten drauf, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die Adresse sogar, also man erreicht mich einfach. Und ich wünsche mir, dass du mich kontaktierst und dann werden wir weitersehen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Maria Greunig für diesen ausgezeichneten Interview-Podcast. Ja, von meiner Seite noch kurz zur Epigenetik. Es gibt die Genetik, das ist sozusagen die kodierte Erbinformation, die gesamte Erbinformation auf der DNA. Und die Epigenetik beschreibt all das, was passiert, was nicht direkt auf der DNA kodiert ist. Und da geht man heute davon aus, dass um die DNA herum auch die Art und Weise, wie die DNA aufgewickelt ist, um Eiweißkomplexe, auch die Ablesung bei Menschen gleicher Genetik, sprich eineiige Zwillinge als Beispiel, die Epigenetik auch bei Zwillingen unterschiedlich zu unterschiedlichen Ablesungen führen kann. Oder auch ähnliche oder gleiche Gene bei Verwandten oder ähnlichen Menschen trotzdem anders exprimiert werden, also ausgelesen werden, weil die unterschiedlich aktiviert werden. Und da ist die Erfahrung, die Verhaltenserfahrungen, Traumata und Vergangenheitserfahrungen wichtig. Also Vergangenheitserfahrung, sprich, es kann sein, dass man Erfahrungen, die man selbst nicht erfahren hat, aus vorvergangenen Generationen, sprich vom Großvater oder Urgroßvater, plötzlich in der Ablesung seiner Genetik, also in der Epigenetik, drin hat. Das heißt, man reagiert auf Traumata, die man nicht übermittelt bekommen hat durch Weitergabe durch die Eltern und Großeltern, sondern durch tatsächliche an der Genetik verhaftete Strukturen und Ablesemechanismen vererbt bekommen hat. Das ist höchst spannend. Das ist ein relativ neues Thema. Man ist davon ausgegangen, dass die Epigenetik rein mütterlichseits vererbt wird. Sie wird inzwischen aber auch anerkannt väterlichseits vererbt. Und die Kombination mit Kollektivbewusstsein aus dem Interview ist dann auch mal höchst spannend. Also Epigenetik medizinisch gesehen ist eher Individualbewusstsein, vererbtes Bewusstsein über Generationen hinweg, auch Generationen überspringend. Und Kollektivbewusstsein ist das vererbte, vielleicht dann auch mit der Epigenetik zusammen, über Generationen hinweg vererbte Bewusstsein einer Gemeinschaft, eines Kollektivs, einer Bevölkerung, eines Volks, einer Gruppe von Menschen. Hochspannendes Thema, die Epigenetik werde ich demnächst noch vertiefen. In 2 Wochen kommt die nächste Folge. In der nächsten Folge wird es ein Sonderformat geben, weil ich begebe mich auf Reisen und kann da nicht wie geübt, wie normal den Podcast so vorbereiten, wie ich es eigentlich mache. Es wird auch zumindest kein geplantes Interview geben. Es wird aber den Tatort Gesundheit, euren TrueMed Podcast als Tatort Gesundheit unterwegs geben. Und zwar unterwegs von, seid gespannt. Jedenfalls werde ich da jeden Tag von meiner Reise einzelne Inhalte aufnehmen, vielleicht einzelne kurze Interviews und die dann zusammenschneiden in 2 Wochen zu der nächsten Folge des Podcastes. Tschüss!
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMed Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMed, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast.